Deutschlandfunk Kultur. Kompressor. Magazin für Popkultur.
Joe Biden hat die Wahl gewonnen, aber für viele ja vielleicht noch wichtiger, Kamala Harris wird erste Frau, erste nicht weiße Person, die Vizepräsidentin in den USA wird. Ihre Rede jetzt am Wochenende, die hat für mindestens genauso viele Reaktionen gesorgt wie die von Joe Biden. Malcolm O'Hanwer hat nicht nur ihre Rede verfolgt, sondern auch das Echo, auch von vielen Schwarzen und People of Color. Malcolm, sollten wir kurz klären, wie ihr Name genau ausgesprochen wird. Da gibt es ja unzählige Variationen hier, zumindest in den deutschen Medien.
Auch in den englischsprachigen Medien. Also Harris Mutter war eine tamilische Frau aus Indien. Sie hieß Shyamala Gopalan und sie war Brustkrebsforscherin und Ärztin. Und sie hat ihrer Tochter diesen Namen gegeben, Kamala, der also sich auch darauf reimt. Und der Name selbst ist aus Sanskrit, das ist so wie das Latein aus dem indischen Subkontinent, sehr zusammengefasst, also eine altertümliche Sprache aus der Region, heißt Lotusblüte. Und Kamala hat sich auch schon einige Male dazu geäußert, wie man ihren Namen ein für alle Mal aussprechen soll.
Will you pronounce your name for me, please?
It's Kamala. Kamala. Just think of like a comma and add a la.
It's not Kamala. It's not Kamala. Not Kamala.
It's Kamala.
Kamala Harris.
I'm Kamala Harris and I approve this message.
Und ich bin sicher, das werden wir in Zukunft immer öfter auch richtig hören. Die Rede von Kamala Harris, die hat ja ziemlich gestrahlt jetzt am Wochenende, wurde viel zitiert, es gab viele Reaktionen. Was ist dir da hängen geblieben?
Total viele schwarze Frauen und Frauen allgemein waren sehr stolz und super happy. Das ist natürlich auch ein Symbolsieg, obwohl das eine wahnsinnig qualifizierte Person ist. Aber sie ist die erste asiatische amerikanische Person, die erste afroamerikanische Person durch ihren jamaikanischen Vater. Sie ist also, das sind so Race-Kategorien, die es gibt in den USA, Asian American und African American. Und sie ist natürlich die erste Frau, die diese Vizepräsidentschaft hat. Alles in einem ist auch für jeden was dabei sozusagen. Und das ist in einem Staat wie in den USA, wo vor allem was Race betrifft, es ganz viele Gesetze gab, die Menschen aufgrund ihrer Herkunft so viel verboten hatten, Wahl verbieten, irgendwie Land besitzen, ist es ein riesen Meilenstein. Und ein Satz, der besonders hängen geblieben ist, ist der folgende.
But while I may be the first woman in this office, I will not be the last.
Also Kamala Harris wird bejubelt, ist da super lässig in so einem schicken Hosenanzug gekommen und ist da auf die Bühne, also hat eben gesagt, ich bin vielleicht die erste Frau, aber definitiv die letzte. Sie kündigt sozusagen einen Paradigmenwechsel an in den Vereinigten Staaten und dazu hilft ihr auch der Song Work That von der Sängerin Mary J. Blige. Es ist fantastisch, wie der Song auch sie nochmal nach oben feuert. Der ist auch in den Charts abgegangen. Wir hören mal kurz ihren Auftritt.
We can imagine that electric smile behind the mask. She's gonna save her this moment.
Genau, da hören wir den Song Work That, der jetzt auch gerade schon auf Platz 4 in den iTunes-Charts ist.
Ja, also diese Satiriker sind ready für Kamala Harris, die wollen die jetzt richtig verhöhnen und ihren Style so ein bisschen wie Angela Merkel auch gefundenes Fressen war für deutsche KomikerInnen, also Saturday Night Live, Maya Rudolph und Jim Carrey und Chappelle sind einfach bereit jetzt für diese Zeit. Es gibt auch lustige Memes wie dieses hier.
We did it, Joe. You're gonna be the next president of the United States.
We did it, Joe. You're gonna be the next president of the United States.
Genau, also da wird auch ihre Art und Weise zu reden nochmal, da sich darüber lustig gemacht. Es gab dieses virale Video, wo sie davon sprach. Und die ganzen Promi-Frauen von Beyoncé, Kiki Palmer, Kerry Washington, Naomi Campbell, Eva Longoria, alles Frauen of Color und schwarze Frauen, die sind natürlich jetzt auch super happy, dass jemand, mit dem sie sich identifizieren können, im Weißen Haus ist.
Und auf den ersten Blick sind das ja in den Reaktionen in den USA, aber auch hier in Deutschland eigentlich, wie wir das mitbekommen haben, alles positive Reaktionen. Aber natürlich ist nicht alles positiv. Es gibt auch kritische Stimmen.
Es gibt einige kritische Stimmen. Wenn wir jetzt bei der Popkultur bleiben, sind es vor allem so stinkreiche schwarze Rapper und Rapper of Color, so wie Lil Pump, 50 Cent, Lil Wayne. Also es sind wirklich große Figuren, Kanye West, die Millionen von Followern auf Facebook haben, die sich alle auf Trumps Seite geschlagen haben. Und weil sie zum einen ihr als ehemalige Staatsanwältin unterstellen, dass sie viele schwarze Männer in Kalifornien damals ins Gefängnis gebracht habe. Außerdem kommt sie aus einer anderen sozialen Schicht. Ihre Mutter war Brustkrebsforscherin. Der der Vater war Wirtschaftsprofessor. Damit haben die meisten Afroamerikaner nicht so viel zu tun. Die kommen aus anderen Verhältnissen, aus einer anderen sozialen Schicht. Und dann wird ihr immer unterstellt, dass sie jetzt mit Biden die Steuerklasse anhebt. Und das ist etwas, was so sozusagen diesen Rappern irgendwie nicht gefällt. Es ist aber, was die Wahlergebnisse betrifft, marginal. Wobei, also es sind so 18% der schwarzen Männer haben jetzt nicht Trump gewählt. Dann gibt es aber auch einige, die kritisieren, wie Kamala Harris auch über schwarze Frauen spricht. Da hören wir auch ein Beispiel.
But after I see how many people are throwing around all of these low-key dehumanizing terms and references for black women. Black women are the backbones of our democracy, referring to us as saviors of this country, calling us super women.
Also Kamala Harris hat in ihrer Rede tatsächlich gesagt, schwarze Frauen hätten bewiesen, sie seien sowas wie das Rückgrat der amerikanischen Demokratie. Und die schwarze YouTuberin, die auch sehr viele FollowerInnen hat, sagt einfach, das ist entmenschlichend. Also schwarze Frauen sind keine Superwesen und dann profitieren schwarze Frauen in ihrer Logik nicht mal davon, weil Kamala Harris ja biracial ist, also sie hat nur einen schwarzen Elternteil, ist hellerhäutig. Und die Person, die wirklich für diesen Sieg maßgeblich verantwortlich war, war tatsächlich auch Stacey Abrams. Abrams, eine unmissverständlich schwarze Frau mit wirklich dunklerer Haut und natürlichem Haar, da spielt dieses Phänomen von Colorism, also in den USA spielt natürlich die Dunkelheit der Haut immer eine Rolle, wie mehrheitsfähig bist du. Aber Abrams selber fand diese Kritik jetzt nicht so schlimm. Sie ist sehr happy, dass Kamala Harris Vizepräsidentin wird.
And for both the African American community and the Indian American community and for women of color writ large. Kamala Harris's election signals that the face of leadership does change. And I think it's an exceptional moment that we are experiencing in this country.
Kamala Harris hat in ihrer Rede ja auch die jungen Mädchen erwähnt, sozusagen, in den USA, die jetzt sehen können, was da in dem Land alles möglich ist. Wenn wir kurz nach Deutschland gucken, kann das vielleicht auch eine Strahlkraft hier haben? Oder wie reagieren denn gerade PolitikerInnen hier auf diesen Sieg sozusagen?
Voll, also ich glaube schon. Das Einzige ist halt zum Beispiel, also wir haben in Deutschland ja auch den Gedanken von Leistungsgesellschaft, aber es wird eher so ein bisschen kritisiert, ja, wenn du dich nur anstrengst, kannst du alles schaffen, kann man so oder so sehen. Ich denke aber für viele hat es eine Stahlkraft, ganz viele Frauen in der deutschen Politik mit sogenanntem Migrationshintergrund wie Aminata Touré, Düzen Tekkal, Sausan Chebli haben sich super emotional gezeigt und wünschen sich das auch für Deutschland. Also es wird jetzt auch noch irgendwie getagträumt, ob nicht eine Person mit einer Biografie wie Kamala Harris auch mal in Deutschland eine regierende Funktion haben könnte. Und wir hatten ja schon mal den Vizekanzler Philipp Rösler, der vietnamesische Wurzeln hat. Deswegen denke ich nicht, dass es unmöglich ist, dass jetzt auch mal eine migrantische markierte Frauanzug kommt und mal zeigt, was sie so machen kann. Denn wir leben ja in einer Leistungsgesellschaft und wir wissen, dass natürlich alle Menschen, auch Frauen mit Migrationshintergrund, dieselben Leistungen erbringen können.
Sagt Malcolm O'Hanwe mit einigen kritischen, vielen begeisterten Reaktionen auf die designierte Vizepräsidentin der USA, Kamala Harris. Vielen Dank, Malcolm.
Ich bedanke mich.
Ganze Filme gucken ist manchmal zu lang. So viel Zeit gibt's nicht immer. Dann gucken wir eben Serien mit einzelnen Folgen. Aber was, wenn auch für diese einzelnen Folgen keine Zeit mehr ist? Dann könnten wir Quibi gucken. Quick Bites, schnelle Häppchen. So heißt die App, die im Frühjahr diesen Jahres auf den Markt gekommen ist. Nur für Smartphones, nur mit Häppchen, die kürzer sind als 10 Minuten. Zum Streamen und Gucken zwischendurch an der Supermarktkasse vielleicht oder im Bus. Skeptiker werden sich jetzt wahrscheinlich freuen, weil Quibi hat am Markt nicht bestanden. Wird bis 1. Dezember abgeschaltet, scheint also vielleicht doch gar nicht so gut zu funktionieren mit diesen ultrakurzen Häppchen. Oder bespreche ich jetzt mit dem Produzenten und Drehbuchautor Stefan Stuckmann, der unter anderem die Serie Eichwald MdB geschrieben hat. Hallo, Herr Stuckmann.
Hallo.
Als Quibi Anfang des Jahres losgelegt hat, ich glaube im Mai war das, mit vielen sehr großen Namen, ja, ne? Jennifer Lopez war da dabei, LeBron James, Sophie Turner von Games of Thrones, selbst Bill Murray. Waren Sie da super Dinge und haben sich gefreut oder waren Sie auch eher skeptisch?
Ich war ehrlich gesagt von Anfang an skeptisch. Also mit der deutschen Distanz schaut man natürlich mit ein bisschen, also erstmal mit Neid auf diese, auf Hollywood generell und auf das Streaming-Geschäft, weil einfach so viel mehr Geld im Spiel ist als hier. Und bei Quibi, ich habe irgendwo den Minutenpreis gelesen, war $100,000. Das ist ungefähr das Zehnfache von dem, was man hier kriegt, selbst wenn man irgendwie für einen großen Sender arbeitet. Auf der anderen Seite war das von Anfang an mit Kollegen, mit denen ich gesprochen habe, oder Kolleginnen eigentlich relativ uneindeutig, dass keiner sich genau vorstellen konnte, warum das existieren sollte und wo genau die Marktnische ist, in die man rein will.
Weil das keine Nische ist, dieses ultrakurze und Smartphone-Gucken?
Ja, also das ist ja, der Ausgangspunkt von Quibi war ja so sehr kaufmännisch gedacht. Also Jeffrey Katzenberg, der das mitgegründet hat mit Meg Whitman, der alten eBay-Managerin, und Hewlett-Packard, also sehr viel Technologie und Filmwissen da versammelt. Aber das ist so die alte, das ist so eine alte BWL-Regel, dass in jedem Markt immer ein Premium, ein Platz für einen Premium-Anbieter ist. Also die alte Geschichte, so C&A und Peek und Cloppenburg oder Mediamarkt oder Apple Store. Und der Ausgangspunkt war, okay, es gibt YouTube ist wahnsinnig erfolgreich, aber YouTube ist umsonst, YouTube ist werbefinanziert, ich werde zugeballert mit langer, billiger Werbung. Es muss doch in diesem Markt für kurze, knackige Videos einen Premium-Anbieter geben. Mhm. Und die Idee war, okay, das sind wir, das ist Premium, das ist Quibi. Quibi kostet dann, glaube ich, $5 im Monat oder $6 und wollte halt alles teurer und aufwendiger und halt wollte die Premium-Variante von YouTube sein. Und das ist aber, glaube ich, ich halte das für einen verkopften Gedanken, weil wenn man schaut, was auf YouTube gut funktioniert, ist das eigentlich ein Vorurteil, dass YouTube schnell und billig ist. Weil wenn man schaut, was auf, also zum Beispiel die erfolgreichsten Sachen bei YouTube sind ganz oft Pop-Videos, also mit einem hohen Aufwand hergestellt. Comedy-Sachen, die also in der Zweitaufwendung, die in der Erstaufwendung, wie Saturday Night Live ist ein gutes Beispiel, eigentlich super teurer Content in einem Hochhaus mitten in New York produziert mit Live-Stars, mit Madonna, mit Hollywood-Stars, wird dann am quasi Samstag live ausgestrahlt, am Sonntag und Montag runtergebrochen in 3-Minuten-Häppchen. Die dann auf YouTube sehr erfolgreich sind. Ja. Also das ist ja eigentlich schon Premium.
Also von Anfang an eigentlich schon so ein bisschen ein unternehmerischer, falscher Gedanke. Und dann gab es ja auch viele Anekdoten, viel Geläster behind the scenes auch. Was haben Sie da miterlebt?
Ich habe eine Anekdote auch nur gelesen. Ich glaube, in The Vulture war ein sehr langer Artikel über Quibi, der ganz tolle Sourcen hatte, also Quellen hatte. Und da war eine Anekdote von Gal Gadot, der Wonder Woman-Darstellerin, die ja auch sich sehr einsetzt für Frauenrechte und so filmische Ausbildung von jungen Frauen. Und die so unter großem Tamtam eingeladen wurde von Jeffrey Katzenberg, also der ihr gesagt hat, wir haben so viel Geld, wir wollen Sachen mit dir produzieren, du bist die Zukunft, die dann da saß und feministische Stoffe gepitcht hat und dann unterbrochen wird auf einmal von Jeffrey Katzenberg, der meinte so, ey, ich habe eine Hammeridee, diese Jane Fonda Aerobic-Videos aus den 80ern, das machen wir mit dir. Und in diesem Text, also diese Quellenangabe von dem Assistenten, der das, also ist namenlos, aber wahrscheinlich ein Assistent, der daneben saß, der nur beschrieben hat, wie bei Gal Gadot einfach so die Kinnlade runterfällt und sagt, okay, was passiert hier?
Okay.
Da merkt man natürlich, das sind einfach so zwei Generationen, die aufeinander stoßen und halt auch wieder mal ein sehr alter, sehr erfolgreicher Mann, der einfach so ein bisschen den Kontakt zur Zeit verloren hat.
Ja, genau. Und dann irgendwie nicht die Vision hatte vielleicht, die es braucht, um dann so ein sehr erfolgreiches Format zu liefern. Wobei ja Quibi selbst sagt, es lag jetzt vor allem auch an Corona, dass sie gescheitert sind, weil eben die Leute jetzt eigentlich ja auch Zeit hatten, Netflix zu gucken und nicht mehr so zwischendurch. Es funktioniert nur in einer hektischen Welt. Wenn die runterfährt, dann funktioniert Quibi nicht.
Ja.
Was sagen Sie dazu?
Ich habe am Anfang drüber gelacht. Ich habe jetzt aber auch gelesen, dass, also man kann halt, der erste Gedanke ist natürlich, ey, Corona, sitzen alle nach Hause, alle zu Hause, alle kleben an ihren Smartphones. Das ist doch eigentlich super, um Streamingdienst zu starten. Mhm. Auf der anderen Seite habe ich jetzt zum Beispiel gelernt, Podcast-Konsum ist leicht eingebrochen in der Corona-Zeit, einfach weil viel weniger Leute zur Arbeit fahren. Aber es war nur ein leichter Einbruch. Ich glaube, 20% weniger Podcasts oder 25%. Und jetzt habe ich zum Beispiel gelesen, okay, Quibi hatte in den USA eine große Kooperation mit T-Mobile. Das sollte in allen Shops beworben werden. Und das fand jetzt natürlich auch nicht statt, weil keiner in diese Shops gehen konnte. Mhm. Ich habe ehrlich gesagt zu wenig Ahnung von Marketing, um einzuschätzen, ob das ein Faktor ist, aber nicht. Aber letztendlich, Quibi hat so viele andere Fehler gemacht. Also diese auch wieder sehr verkopfte Idee, dieses nicht nur Mobile First, sondern Mobile Only. Also die Idee war ja, dass man das wirklich nur auf dem Smartphone konsumieren kann, dass man es nicht an seinen Fernseher zu Hause anschließen kann. Also man kann jetzt nicht im Auto anfangen, so auf dem Nachhauseweg, wenn man irgendwie hinten sitzt, Vater fährt und dann zu Hause denkt man, ich habe jetzt Lust, ich schließe es irgendwie an meinen großen Fernseher an und gucke es zu Ende. Das war gesperrt. Man konnte keine Screenshots machen. Man konnte es nicht mitschneiden. Und dadurch wird natürlich dieser Viralität, die man heutzutage braucht, um erfolgreich zu sein, von Anfang an Riegel vorgeschoben.
Wenn wir mal wegkommen von Quibi als konkreter Marke und einfach nochmal auf diese Idee zu sprechen kommen, also diese kurzen Häppchen für zwischendurch, ist es generell einfach eine schlechte Idee oder ist es irgendwas, was vielleicht in naher Zukunft dann nochmal ganz groß werden wird, weil es vielleicht ja doch ganz gut reinpasst in die Zeit?
Ich glaube, das ist eine super Idee, aber ich glaube tatsächlich, das gibt es schon. Und ich glaube, das ist eine super Idee nur für bestimmte Formen. Also es ist nach wie vor, auch wenn man bei Quibi hört, diese alte Idee, dass man Dramen runterbrechen kann auf diese diese Quick Bites auf, sag mal, ich habe irgendwie eine dramatische Liebesgeschichte, ich habe irgendwas Spannendes und erzähle das jetzt in 3-Minuten-Episoden. Und ich glaube, das ist immer ein Fehler. Und das beste Beispiel dafür sind Kurzfilme. Kurzfilm ist eine super alte Form, es gibt seit 100 Jahren, jede große Regisseurin, jeder große Regisseur hat irgendwann mal einen tollen Kurzfilm gemacht, aber die waren alle nie richtig erfolgreich in dem Sinne, dass sie ein Publikum gefunden haben. Und das alte Vorurteil war immer, ja, das liegt daran, dass das Fernsehen so formatiert ist, es gibt keine Sendeplätze für Kurzfilme. Oder ja, das liegt daran, dass die Kinos keine Vorfilme mehr zeigen. Aber jetzt YouTube gibt es seit 15 Jahren, das heißt, es gibt eine ideale Plattform, auf der dramatische Kurzfilme funktionieren können und es guckt sie trotzdem keiner. Das Gegenbeispiel ist Comedy. Also bei einem Drama muss man sagen, wenn man eine Liebesgeschichte erzählen will, wenn man eine Geschichte mit großer Bedeutung erzählen will, dann ist es eigentlich, je kürzer man sein muss, desto schwieriger wird es, diese Geschichte zu erzählen. Bei Comedy ist es umgekehrt. Mhm. Wenn Sie irgendwie einem Comedian sagen, du hast 10 Sekunden erzählt, einen Witz und das ist wunderbar. Bei Comedy ist es so, je mehr Zeit ein Comedian füllen muss, desto schwieriger wird es. Deswegen gibt es irgendwie noch gute Komödien, die 90 Minuten lang sind, aber es gibt zu Recht keine tollen Komödien, die 3 Stunden lang sind. Irgendwann läuft sich das tot, dieser Rhythmus. Aber daran sieht man, Comedy ist genau das, was im Internet und auf diesen Kurzplattformen gut funktionieren kann. Deswegen, was ich schon gesagt habe, Saturday Night Live oder klassisch diese Late-Night-Shows, die ja eigentlich immer nur, also der Host bei einer Late-Night-Show ist ja eigentlich nur der Klebstoff, der all diese kleinen Bits und Segmente zusammenhält. Mhm. Und das Internet ist jetzt die ideale Form, um all das auseinanderzunehmen und zu entbündeln, genau wie Saturday Night Live. Oder auch, es ist so klassisch, YouTube hat eigentlich MTV ermordet, so, weil diese klassischen 3 Minuten perfekten Popsongs sind natürlich jetzt viel, viel besser für so eine Form wie YouTube oder TikTok geeignet.
Genau, und das gibt es natürlich schon, wie Sie selber auch schon gesagt haben. Dann ist das wahrscheinlich auch ein Grund, warum es Kubi nicht mehr gibt und es vielleicht, wir gucken mal, was sich da noch weiterentwickeln wird. Der Drehbuchautor und Produzent Stefan Stuckmann zu Quibi, dem Mobile Streaming Dienst, der mit seinen schnellen Häppchen schon nach wenigen Monaten vom Markt geht. Vielen lieben Dank fürs Erzählen hier in Deutschlandfunk Kultur.
Sehr gerne.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Nach der Trennung vom S. Fischer Verlag wechselt die Schriftstellerin Monika Maron zum Hoffmann und Campe Verlag in Hamburg. Dort soll eine neue Erzählung und ein Essayband erscheinen. Außerdem ein Roman, der noch in Arbeit ist. Das teilte Hoffmann und Campe mit. Im Oktober hatte die Trennung des S. Fischer Verlages von der Bestseller-Autorin für Schlagzeilen gesorgt. Der Verlag begründete die Trennung damit, dass ein Essayband von Monika Maron in einem anderen Verlag erschien, der auch mit dem rechten Antaios Verlag zusammenarbeitet. Die südkoreanische K-Pop-Boygroup BTS hat bei den MTV Europe Music Awards die meisten Preise gewonnen. Sie erhielt 4 Trophäen, unter anderem für den besten Song, für Dynamite, mit dem sie als erste südkoreanische Musikgruppe Platz 1 der US-Charts erreicht hatte. In der Sparte Bester Künstler, Beste Künstlerin wurde die US-Sängerin Lady Gaga geehrt. Als bestes Video wurde Popstar von DJ Khaled ausgezeichnet. Aus der Kulturbranche gibt es weiterhin kritische Stimmen zu den Corona-Maßnahmen von Bund und Ländern. Der Schauspieler David Striso stellte sich im Deutschlandfunk Kultur hinter den Aufruf des Jazz-Trompeters Till Brönner an die Politik, die Kulturbranche nachhaltig zu unterstützen.
Was ich nicht verstehe, ist, wie man jetzt den Leuten, die das Einzige, was sie haben, nämlich die Kultur und die Kunst als Broterwerb, wie man ihnen das streichen kann, wo doch ganz klar ersichtlich ist, dass sich wirklich im Theater wohl die wenigsten anstecken. Es gibt so viele Leute, die so leichtsinnig auf der Straße mit den Sachen umgehen. Da sehe ich niemanden, der da einschreitet und sagt, ey Leute, geht auf Abstand, setzt eure Masken auf. Verdammt nochmal, ist jetzt nicht genug passiert. Jetzt werden die Theater geschlossen. Ich finde das eine unverantwortliche Sache und ich kann immer wieder nur auf diesen Aufruf, den Till Brönner neulich gestartet hat, verweisen, weil besser kann man es nicht formulieren in dieser Situation.
Der US-Fernsehmoderator Alex Trebek ist im Alter von 80 Jahren gestorben. Er moderierte 3,5 Jahrzehnte lang die Quiz-Sendung Jeopardy. Der TV-Star hatte fast 2 Jahre lang gegen seine Krebserkrankung gekämpft. Dennoch zeichnete er seine Quiz-Show bis vor kurzem weiter auf. Trebek hatte Jeopardy seit 1984 moderiert. Durch sein souveränes Auftreten, seine intelligenten Anmerkungen und seinen pfiffigen Humor wurde er zu einer Kultfigur und gewann 5-mal den US-Fernsehpreis Emmy.
Deutschlandfunk Kultur. Kompressor. Magazin für Popkultur.
Wir sprechen im Kompressor ja nicht nur selbst über Kunst und Pop und solche Dinge, sondern wir schauen uns auch regelmäßig an, was andere denn so über diese Kulturwelt schreiben. Heute geht es um die neue Ausgabe der Zeitschrift Pop, Kultur und Kritik. Das ist ein Heft, das sich zweimal im Jahr mit sehr unterschiedlichen Phänomenen und Fragen aus der Popwelt befasst. Herausgeber ist Literaturprofessor Thomas Hecken. Mit ihm habe ich vor der Sendung gesprochen und habe ihn erstmal auf einen Artikel angesprochen, wo ein beliebtes TikTok-Spiel beschrieben wird. TikTok ist diese Videoplattform mit kurzen Videos und da gibt es ein beliebtes Spiel, das heißt What I Would Wear, was würde ich tragen, wenn? Und dann schlüpfen Leute eben in Kostüme, die zu unterschiedlichen Anlässen passen, zum Beispiel zu Party oder Schlafen gehen oder Alltag oder auch was würde ich tragen im Mailand der 50er Jahre oder in Paris der 50er Jahre. Und dieses Verkleiden ist dann ein Beispiel dafür, dass die Modelabels vielleicht durch TikTok an Bedeutung verlieren könnten. Wie kommt es denn zu dieser These?
Ja, es geht uns zum einen tatsächlich nur um Kleidungsmode und die These unserer Autorin Anne-Kathrin Kohut ist nun, ja, dass das jetzt eine neue Art ist, dann sich zu kleiden, denn sobald dann ja Mode dann aufgerufen wurde, in den letzten Jahrzehnten irgendwas Bedeutendes beizutragen, dann ging es ja immer auch darum zu sagen, ja, die spiegelt den Zeitgeist wider oder ermöglicht es jetzt einzelnen Personen dann ihre besondere Kreativität, Individualität oder eben das Authentische dieser Person vielleicht doch noch herauszustreichen. Und bei diesen jungen Leuten, die jetzt vor allen Dingen diese TikTok-App dann nutzen, und wie wir alle wissen, war das ja jetzt dann die erfolgreichste App in diesem Jahr, allen Anfeindungen von Donald Trump zum Trotz. Diesen jungen Leuten geht es vor allen Dingen darum, eben nicht zu zeigen, wie authentisch dann sie sich darstellen können mit ihrer Kleidungsauswahl, sondern die heben jetzt vor allen Dingen ab dann auf das Charakteristische, auf das Rollenspiel. Also sprich, die gucken sich dann immer an und suchen sich teilweise dann auch die interessantesten Anlässe heraus. Wie wäre es, wenn ich jetzt der Charakter in einer bestimmten Fernsehserie wäre? Wie wäre es, wie würde ich mich kleiden, wenn ich mich im San Francisco der 50er Jahre bewegen würde? Das heißt also, es geht immer um die Erfüllung eines Klischees, einer Rollenanforderung.
Und deshalb wird in dem Text auch von Kostümen gesprochen, weil es eben sehr um Inszenierung geht, eben wie Sie sagen, nicht um Authentizität oder sowas, sondern es geht um Inszenierung, um Künstlichkeit. Da geht der Text ja auch auf die Unterscheidung von analoger und digitaler Öffentlichkeit ein, weil in der digitalen Öffentlichkeit ist es ja wohl so, also kann man jetzt so sehen, die Inszenierung wird da größer. Was bedeutet das aber für die analoge Öffentlichkeit? Geht es da konträr?
Ja, das ist natürlich jetzt die große Frage, die man aus der Ferne so einfach nicht beantworten kann. Was man aber summarisch sagen kann, ist, dass natürlich dann die Möglichkeit, die einem jetzt in dieser digitalen Welt gegeben wird, zumindest dazu führt, dass man sich in der analogen Welt dann auch ganz und gar spielerisch verhält, indem man eben anzeigt, ich bin bereit, mich dann fotografieren oder filmen zu lassen, dass man also sich auch gerne dann zeigt in der Öffentlichkeit, also im Analogen, wie man dann solche Rollenvorgaben erfüllt. Ob das dann auch ausstrahlt natürlich über das ganz persönliche Verhalten, ob das irgendwelche Konsequenzen hat für die Erfüllung von anderen, von Institutionen vorgegebenen Rollenanforderungen, das lässt sich zum jetzigen Zeitpunkt natürlich noch nicht sagen.
Ja, da ist es vielleicht erstmal noch ein Beginn. Wie Sie schon sagten, TikTok war in diesem Jahr besonders groß. Vor 2 Jahren oder so haben wir wahrscheinlich noch gar nicht über TikTok gesprochen. In einem anderen Artikel in der neuen Ausgabe geht es nochmal um eine andere Form, auch von Inszenierung, sich verändernder Inszenierung vielleicht. Da geht es um den kanadischen Popstar Grimes, die vor gut 10 Jahren noch so als Indie-Phänomen galt, die gerne auch so das Imperfekte zur Schau gestellt hat. Und jetzt wird sie aber in diesem Text als Akzelerationsphänomen beschrieben, also als eine, die den Fortschritt, auch wenn er vielleicht destruktiv ist, vorantreibt, mit ihm spielt auch. Was meint der Text genau mit dieser Akzeleration?
Ja, das ist ein bisschen merkwürdiger Begriff, zeigt aber vielleicht auch ganz schön. Wir versuchen ja immer in unseren Heften dann die verschiedensten Bereiche der Popkultur zu analysieren. Jetzt keineswegs nur Popmusik, wofür Grimes ja jetzt steht, sondern dann über Mode auch dann hinaus in die Sphären des Netzes, der Ökonomie und der Politik. Und bei Grimes und Elon Musk, das ist ja jetzt dann der seit einigen Jahren Partner von Grimes, zeigt sich ganz schön, wie so Musik, Mode, Netz und auch Politik zusammenhängen unter diesem Stichwort des Akzelerierens versteht man sowas wie beschleunigen, aber beschleunigen jetzt in solch einem technoiden Sinn. Man bejaht ganz ausdrücklich die Gefahren auch durchaus, die so in dieser Melange von neuester Technologie und Kapitalismus stecken und lässt sich auf diese Beschleunigung ein, bejaht die, wie gesagt, auf der einen Seite, sieht aber andererseits auch Gefahren und spielt so ein bisschen ironisch auch mit diesem ganzen Phänomen des Akzelerierens. Das Neue in politischer Hinsicht ist daran, früher hätte man ja gesagt, okay, das sind jetzt interessante, durchgeknallte Bohemians oder im Falle von Elon Musk ebenso ein hochfahrender Techno Spinner, der dann jetzt durchaus natürlich auch viel Kapital erhält von Wall Street und Venture Capitalists, aber das hat jetzt keine weiteren Konsequenzen. In dieser heutigen zeitgenössischen, populistischen Welt verbinden sich solche libertären Figuren, solche exzentrischen Figuren dann eben sehr leicht dann auch mit durchaus rechtsradikalen oder eben rechtspopulistischen Erbauungs. Und das macht dieses Phänomen des Beschleunigens eben so merkwürdig, dass so Leute wie Grimes und Musk dann mit ihren, früher hätte man eben tatsächlich gesagt, dann exzentrischen, merkwürdigen Spinnereien dann starke Verbindungen aufbauen, auch zu solchen Figuren wie Trump zum Beispiel. Ja, da ist eben so jemand wie Elon Musk auch durchaus bereit zu sagen, das sind jetzt faschistische Avancen in der Corona-Pandemie, unsere Fabrik vielleicht mal für eine Woche stillzulegen. Also da sehen Sie ganz schön dieses merkwürdige Spektrum, das sich da heutzutage auftut.
Da muss man eigentlich auch sofort an die Futuristen denken, die vor 100 Jahren mit einem ähnlichen Fortschrittseifer und dann eben auch faschistischer Affinität gearbeitet haben.
Ist noch vollkommen richtig. Also das ist vielleicht aber interessant, dass heutzutage diese Figuren nicht so weit gehen, sich dann mit so einem großen völkischen Kriegsprojekt zu verbinden. Also so weit ist es dann zum Glück noch nicht, das kann man vielleicht abschließend sagen.
Und das ist auch alles noch tiefer nachzulesen natürlich in der neuen Ausgabe der Zeitschrift Pop, Kultur und Kritik, herausgegeben von dem Autor und Literaturprofessor Thomas Hecken. Vielen lieben Dank für diesen Einblick hier in Deutschlandfunk Kultur.
Ja, ich danke auch.
Deutschlandfunk Kultur. Wurfsendung.
Mikrooptimistisches Institut Steinbeißer-Fröschle, guten Tag. Womit kann ich Ihnen behilflich sein?
Schmidt, Reinhold, guten Tag. Also ich hätte gerne ein Hochbett, ein Kaninchen und einen Pullover von Sting.
Moment, da verbinde ich Sie mal mit der zuständigen Person.
Bitte warten. Bitte warten.
Mikrooptimistisches Institut Steinbeißer-Fröschle, guten Tag. Womit kann ich Ihnen behilflich sein?
Schmidt, Reinhold, guten Tag. Also ich hätte gerne ein Hochbett, ein Kaninchen und einen Pullover von Sting.
Ein Pullover aus Kaschmir oder Baumwolle?
Ein Pullover von... Kennen Sie Sting nicht?
Moment, ich verbinde... Mikrooptimistisches Institut Steinbeißer-Fröschle, guten Tag. Womit kann ich Ihnen behilflich sein?
Also, auf meinem Foto ist Daniel zu sehen, mein Daniel. Als ich ihn das Foto zum ersten Mal gesehen habe, kannte ich ihn nur von der Stimme und wusste nicht, wie er aussieht. Das war das erste Mal, dass ich ihn gesehen habe. Mein erster Eindruck war, oh mein Gott, so jung. Das war das Einzige, was ich damals gesehen habe und inzwischen sehe ich immer nur noch, oh, wie schön. Also es ist ein Passbild. Es ist bearbeitet, deswegen ganz weich gezeichnet und schwarz-weiß. Man sieht nur das Gesicht und die zurückgegelten Haare und halt die Schultern und ein bisschen Brust. Ja, seinen sehr intensiven Blick und riesengroße Ohren. Und das war's, was man auf dem Bild sieht. Aber es ist mein Lieblingsbild.
Der Kunde. Der Vagabund. Revolutionärer als alle Kämpfer. Der Kunde.
The Rover.
Der Vagabund.
The Vagabond.
Revolutionärer als alle Kämpfer.
All the Warriors.
Hat die volle Entscheidung getroffen. Generalstreik.
Generalstreik.
Generalstreik. Ein Leben lang. Generalstreik.
Generalstreik.
Generalstreik. Lebenslänglich. General Strike. General Strike. General Strike.
General Strike,
General Strike, lifelong General Strike.
General Strike.
General Strike.
Im Goethe-Institut in Shanghai, da sind Dinge möglich, die sonst in China wahrscheinlich kaum denkbar wären. Gerade läuft da die Ausstellung Queer as German Folk über die Geschichte der Schwulen- und Lesbenbewegung hier in Deutschland. In China ist Homosexualität auch rechtlich eigentlich kein Problem mehr. Seit 1997 schon ist Homosexualität zumindest entkriminalisiert. Aber Menschen, die offen schwul oder lesbisch leben, die haben immer noch mit sehr vielen Einschränkungen zu kämpfen in China. Wie diese Ausstellung da ankommt, das weiß unser Korrespondent Steffen Wurzel. Er hat sie besucht.
In China ist die Corona-Krise derzeit weitgehend unter Kontrolle. Das Kulturleben nimmt wieder Fahrt auf, so etwa im Goethe-Institut in Shanghai. Rund 50 Besucherinnen und Besucher sind gekommen zur Eröffnung der Ausstellung Queer as German Folk. Die Ausstellung befasst sich mit dem Kampf schwuler und lesbischer Menschen in Deutschland für mehr Gleichberechtigung. Zu sehen sind etwa Filmplakate, Zeitschriften und Szene-Accessoires aus mehreren Jahrzehnten. Außerdem Flugblätter oder beispielsweise eine Broschüre für Gehörlose aus den 90ern, in der Safer Sex per Gebärdensprache erklärt wird. Biografische Schautafeln erinnern an die weitgehend unbekannten Vorkämpferinnen und Helden der LGBTQ-Bewegung in Ost- und Westdeutschland. Einer der Besucher ist der 30-jährige John, der in Shanghai in einem Marketingunternehmen arbeitet. Eine sehr kreative Ausstellung, finde ich, aber es fühlt sich auch irgendwie deprimierend an zu sehen, wie schwierig es selbst in Deutschland war für die LGBTQ-Szene und wie sehr die Betroffenen gelitten haben. Die Ausstellung ist für chinesische Verhältnisse etwas Besonderes. Homosexualität ist in der Öffentlichkeit weitgehend tabu. Kunst, Literatur, Filme und Ausstellungen zum Thema schwul und lesbisch sein gibt es im bevölkerungsreichsten Land der Welt so gut wie gar nicht. Kaum vorstellbar, dass man so eine Ausstellung anderswo zeigen würde in China, sagt die 37-jährige Derek, die sich in Shanghai seit Jahren für mehr Gleichstellung homosexueller Menschen engagiert. Normalerweise gäbe es bei so einer Ausstellung in China Probleme mit den Behörden. Also es macht mir Mut, so etwas hier in Shanghai zu sehen. Dass das Shanghaier Goethe-Institut all das zeigen kann, liegt an einer Besonderheit. Es gehört rechtlich gesehen zum Generalkonsulat. Der Ausstellungsraum ist deswegen vor staatlicher Zensur und Eingriffen der chinesischen Behörden geschützt. Oliver Hartmann leitet das Goethe-Institut in Shanghai.
Es ist einfach wichtig, dass wir hier diesen Freiraum und diesen Safe Space nutzen, um Diskurse aufzuzeigen, die in Deutschland abgelaufen sind, über 50, 100 Jahre, wo Menschen auf die Straße gehen und für ihre Rechte, für ihre eigene Identität kämpfen.
Die alltägliche Lage für schwule, lesbische und queere Menschen in China ist ambivalent. Homosexualität ist in der Volksrepublik zwar nicht verboten, doch die allgegenwärtige kommunistische Partei propagiert mehr denn je das klassische Familienbild, also Mann, Frau, Kinder.
Ich kenne Leute, die Shanghai schon seit 20 Jahren kennen, die sagen, es wird eher restriktiver. Es gibt aber auch andere, die sagen, ja, es gibt auch positive Tendenzen.
Dazu gehört, Homosexualität wird im chinesischen Alltag durchaus sichtbarer. Dass etwa schwule und lesbische Paare händchenhaltend durch die Straßen laufen, gehört zumindest in modernen Metropolen wie Shanghai mehr und mehr zum Alltagsbild, findet die 37-jährige Derek. Im Alltag fühle ich mich sicher in Shanghai. Ich kann mit meiner Frau händchenhaltend durch die Straßen laufen oder sie sogar küssen. Das ist kein Problem für uns oder unsere homosexuellen Freunde. Das Problem bleibt nur, wir haben nicht dieselben Rechte wie Heteros. Derek und ihre Frau haben in den USA geheiratet. In China ist ihre Heiratsurkunde allerdings nichts wert. Die Behörden erkennen gleichgeschlechtliche Ehen einfach nicht an. Außerdem erleben viele offen schwul-lesbisch lebende Menschen immer wieder Probleme am Arbeitsplatz. Betroffene berichten von Mobbing oder sogar davon, dass sie gefeuert wurden. Besonders groß ist häufig der familiäre Druck in China. Die Ausstellungsbesucherin Li Jiyang bestätigt das. Die Geschichtslehrerin, die in der Nähe von Shanghai lebt, weiß aus eigener Erfahrung, gesellschaftlich ist China immer noch sehr konservativ. Dass Homosexualität oft immer noch kritisch gesehen wird, hat zu tun mit dem familiären Druck, mit dem Druck, auf jeden Fall heiraten und sich fortpflanzen zu müssen. Bis sich in diesem Bereich der Familien etwas tun wird, das dauert noch eine weitere Generation.
China-Korrespondent Steffen Wurzel über die Ausstellung Queer as German Folk im Goethe-Institut in Shanghai.